Herzlich willkommen zu Sinnfragen, dem neuen Podcast der Evangelischen Akademie Meißen. Mein Name ist Andreas Roth und das hier ist eine Premiere in aufgerauten Zeiten. Das öffentliche Leben in großen Teilen der Welt und auch hier in Deutschland steht still. Freiheitsrechte sind in weiten Teilen ausgesetzt. Die Angst beschäftigt viele Menschen. Angst vor Krankheit, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor wirtschaftlichen Verlusten, vor wirtschaftlichem Niedergang. Vor 2, 3 Wochen hat sich das kaum jemand vorstellen können, was jetzt eingetreten ist. Aber ist eine solche Epidemie überhaupt wirklich was Neues für Menschen? Haben nicht auch Menschen früher schon mit solchen Herausforderungen umgehen müssen? Und können wir vielleicht sogar etwas davon lernen? Darüber will ich heute sprechen. Mit jemandem, der es vielleicht wissen könnte, das ist Professor Andreas Schüle von der Universität in Leipzig. Er erforscht und lehrt zum Alten Testament. Hallo, Herr Schüle in Leipzig.
Ja, guten Morgen, hallo.
Hallo, wir sind verbunden, wie es jetzt üblich ist und wie es auch notwendig ist, per Skype. Deshalb bitte ich, die technische Qualität in Rechnung zu stellen, zu entschuldigen. Freue mich, dass es so gut klappt. Herr Schüle, Sie sind gerade in einer relativ leeren Fakultät in Leipzig. Was ist Ihnen, das würde mich als erstes mal interessieren, denn durch den Kopf gegangen als Alttestamentler, als Sie die Situation, die Entwicklung der letzten Tage beobachtet haben? Das Alte Testament ist ja durchaus prall gefüllt mit allerlei Menschheitskatastrophen, Herausforderungen, dem ist ja nichts Menschliches fremd. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Ja, tatsächlich, wenn man Alttestamentler ist, dann kommen einem viele Bilder aus Texten des Alten Testaments, Geschichten so in den Kopf, wo man denkt, so weit die Texte von uns eigentlich weg sind und viele Jahrtausende entfernt. Es gibt schon Parallelen, es gibt schon Ähnlichkeiten, gewisse Sorgen, gewisse Nöte scheinen ganz ähnlich gewesen zu sein. Und interessanterweise, also Krankheit, Seuche, Pest, das sind alles Themen, die sind da und über die haben sich die Menschen damals Gedanken gemacht und sie haben uns eben ihre Zeugnisse, ihre Reflexionen sozusagen hinterlassen, wie sie damit umgegangen sind. Und ja, ich denke, heute hat jeder auch an der theologischen Fakultät und vielleicht auch im kirchlichen Bereich Zeit, sich damit mal wieder etwas zu beschäftigen und die Texte mal zu lesen und zu gucken, spricht das heute auch noch uns an, wo die Situation ganz anders ist? Wir sind medizinisch anders ausgestattet, wir haben andere Weltbilder um uns herum. Ist da noch was, was uns irgendwie erreicht und wo man vielleicht auch Antworten auf die Fragen findet, die sich heute stellen?
Es gibt im Alten Testament, glaube ich, über 50 Mal das Wort für Pest, Epidemie, Dever. Was genau ist damit gemeint? Ist das eine Epidemie in dem Sinne, wie wir heute mit Corona umgehen, lernen? Ist das sowas oder ist das eher ja bildhafter gemeint, dieses Wort?
Nein, das ist schon, also es gibt verschiedene Begriffe. Einige, Deber ist tatsächlich einer der bekanntesten und der auch in den Gesetzen im Levitikusbuch vorkommt, wo es ganz konkret darum geht, was mache ich eigentlich, wenn jemand Anzeichen, Krankheitsanzeichen, Symptome hat, die man im allerweitesten Sinne eben als ja solche Pest identifizieren könnte. Also das gibt es auf jeden Fall, diese Begrifflichkeit ist da. Was die alte Welt natürlich nicht unbedingt wusste und wo sich das Wissen heute unterscheidet, die haben natürlich nicht in die molekularen Strukturen von Menschen hineingucken können. Die wussten nicht, dass da Viren und Bakterien zugange sind. Insofern wird von Pest und wird von Krankheit meistens als etwas geredet, was von außen kommt, also was nicht im Körper wirkt, sondern damit wird man geschlagen. Also oft ist auch Gott das Subjekt dessen, also Gott verhängt solche Strafen. Das ist also eine ganz andere Herangehensweise. Es ist nicht so sehr so, dass man den Eindruck hat, ich könnte jetzt jemanden anstecken oder werde angesteckt werden. Also das Epidemische oder Pandemische, was für uns heute so ein Problem ist, das war der alten Welt eher unbekannt.
Kann man denn historisch feststellen, von welchen Krankheitsbildern da die Rede ist? Kann man das irgendwie rekonstruieren?
Ja, zum Teil. Also im Alten Testament gibt es so viel nicht. Also es ist gerade das Levitikusbuch, also die Gesetzgebungen der Tora, die das etwas beleuchten. Das sind hauptsächlich eben Kulttexte, wo die Frage ist, wer kann eigentlich noch zur Kultgemeinschaft zugelassen werden? Dafür gibt es dann bestimmte Bedingungen. Und die haben eben auch etwas mit Krankheiten, mit Symptomen, mit körperlichen Erscheinungsformen zu tun, die dann eben den Zutritt zum Kult verhindern können. Also im allerweitesten Sinne geht es um Dinge, die man als Ausschluss Hautausschläge, Hautveränderungen bezeichnen könnte. Also eher so etwas, was wir vielleicht aus der Pest noch kennen, aus dem Mittelalter. Also jetzt gerade Corona würde gar nicht so gut in dieses Schema passen, denn wenn Leute anfangen zu niesen oder so etwas oder vielleicht ein bisschen erhöhte Körpertemperatur zu haben, das wäre vielleicht in der Zeit noch gar nicht so aufgefallen. Also da haben wir sicherlich ein anderes Bewusstsein. Also eher das für damals, für das Alte Testament ist es das physisch Sichtbare, das Entstellende, das den Körper Verändernde, das eben anzeigt, dass hier etwas ist, was nicht in die Gemeinschaft hineingehört.
Ist das irgendwie historisch belegbar, dass es damals auch Pandemien oder Epidemien gab?
Ja, also dass es so etwas gab, das mit Sicherheit. Also es gibt Texte, die davon reden. Also ein schöner Text ist beispielsweise Psalm 91. Das ist so ein Text, kommen wir vielleicht auch nochmal irgendwie drauf, weil der so eine schöne auch seelsorgerliche Qualität hat. Man merkt, also da wird davon geredet, dass am Tag zum Beispiel fliegen die Pfeile umher, also das sind sozusagen die Feinde, die da wirksam sind, und bei Nacht schleicht sich die Pest ein. Also man hat schon Bilder dafür, dass da etwas ist, was sozusagen so subkutan, was im Verborgenen wirkt, was man nicht greifen kann, was man auch schlecht benennen kann, aber was sehr aktiv und wirksam ist und was auf einmal sozusagen die ganze Gemeinschaft betrifft. Also diese Pest Formulierungen und Wörter kommen hauptsächlich vor im Blick auf den Sozialverband. Also die Gemeinschaft kann krank werden. Das versucht man da auch in den Blick zu nehmen, nicht nur der Einzelne, sondern wirklich die Gemeinschaft. Und das ist umso erschreckender, weil man dafür nun auch wirklich keine Medizin hat.
Da drängt sich ja im Prinzip die Parallele zu heute auf, ne? Wir merken ja, wie eine Gemeinschaft krank wird.
Ja, und das ist genau interessant, dass das Alte Testament da ein großes Bewusstsein dafür hat. Also wenn Sozialverbände auf einmal nicht mehr funktionieren, Krankheiten, Epidemien werden oft auch damit in Verbindung gebracht, dass irgendwas im Sozialwesen nicht stimmt. Also irgendwie kommen die Leute nicht klar miteinander. Also es wird dann oft von Sünde auch geredet, so ein bisschen eine alte Begrifflichkeit, die uns vielleicht etwas antiquiert vorkommt. Aber irgendwie sind solche Epidemien oft symptomatisch für etwas anderes, das nicht funktioniert. Und das ist ja für heute vielleicht gar nicht so uninteressant. Also wie leben wir eigentlich zusammen, dass Corona überhaupt eine Chance hat? Also und was tun wir eigentlich in den sozialen Verbänden, dass vielleicht keine solche große Ausbreitungsmöglichkeit hat? Also das Bewusstsein hier und da im Alten Testament und bei uns ist vielleicht gar nicht so unterschiedlich.
Aber das heißt auch, dass im Prinzip Pandemien oder Epidemien kein Ergebnis zwangsläufig einer Globalisierung im modernen Sinne sind, sondern dass es das damals auch schon gegeben hat.
Ja, also sehr viel gibt es im Alten Testament dazu nicht. Also wir haben keine ausführlichen Berichte von großen Seuchen. Also das nicht, dass man den Eindruck hätte, da war vielleicht mal in irgendeinem Jahr oder sowas ganz besonders viel los. Das sind so eher so Zwischentöne, die man immer wieder aufschnappt, wo man den Eindruck hat, das war ein Thema. In welchem Maßstab, ob das nur kleinere dörfliche Gemeinschaften, Städte vielleicht auch mal erreicht hat oder ob sich das wirklich flächendeckend über ein ganzes Land ausbreitet, das kann man schwer sagen. Aber es ist da. Also es gibt viele Texte, Sie hatten ja schon gesagt, also es gibt 50 Stellen oder vielleicht sogar ein paar mehr, die darauf hinweisen und die immer mal wieder sagen, also da war so etwas, was jetzt nicht nur eine einzelne Krankheit ist, sondern was sich ausgebreitet hat, ne? Und was in den Texten drin hängt und was also immer auch traumatisch reflektiert wird. Also das war schlimm, das kann man merken, ne? Also ein schönes Beispiel ist, es gibt bei König David so eine kleine Erzählung ganz am Ende des 2. Samuel-Buches, da startet er eine Volkszählung und die darf er eigentlich nicht halten, also er darf sozusagen nicht das Gottesvolk messen, zählen und so etwas, das tut er aber trotzdem, ne? Und dann gibt Gott ihm die Möglichkeit, seine Strafe auszuwählen, und die eine Strafe, die er wählen könnte, wäre 7 Jahre Hungersnot. Die zweite wäre, dass er 3 Monate eher selber von Feinden verfolgt wird. Und die dritte Variante ist 3 Tage lang Pest. Ja, und interessanterweise wählt David dann diese dritte Variante. Also er will sozusagen lieber Pest als selber verfolgt werden oder als Hungersnot. Und die Begründung ist, dann fallen wir immer noch in Gottes Hände. Also das ist sozusagen die Denke, die da dahinter steckt, dass also Gott irgendwie auch die Ursache und die Heilung sein könnte.
Das Spannende ist ja, dass in diesen alttestamentlichen Texten wirklich die Erinnerung, auch die Lehre aus solchen Erfahrungen konserviert wurde über Generationen, der Umgang mit solchen, auch die ständige Gefahr von Seuchen, von Pandemien, von Epidemien. Das scheint uns in unserer aufgeklärten Gesellschaft, in unserer aufgeklärten Zeit ja eher verloren gegangen zu sein. Wir haben ja eher das Gefühl, uns kann ja nichts passieren. Wir haben eine sehr perfekte Medizin. Wir können Risiken möglichst minimieren gegen null und sind dann ganz überrascht, wenn es dann doch passiert. Haben wir das verlernt, dieses Gefühl, dass Leben immer, oder diese Einsicht, diese Weisheit, dass Leben immer auch bedroht ist, auch durch solche Naturereignisse, anders als die Menschen des Alten Testaments?
Ja, also mein Gott, wir können natürlich nicht in diese Menschen hineinschlüpfen. Das ist auch schwierig, wie genau die das erfahren haben. Aber es stimmt schon. Also ich denke, die Moderne hat gelernt, wie man mit Krankheit und Seuche und zum Teil auch Tod eben als Randphänomen umgeht. Also wir können das lokalisieren, wir können es begrenzen, wir können es eher an den Rand unseres Lebens schieben, idealerweise jedenfalls. Ne? Und alles andere ist tragisch, ist unverhofft, ist eben auch schlimm dann. Ne? Und das ist im Alten Testament sicherlich anders. Also der Verwundbare, der verletzliche Mensch steht eigentlich immer im Zentrum. Also diese Selbstsicherheit, dass man über seinen Körper verfügt, über seine Gesundheit verfügt oder Gesundheit herstellen kann, wenn man es nur richtig angeht oder so etwas, das ist in dem Sinn nicht da. Also durch die Psalmen hindurch hat man immer wieder den Eindruck, da beschreiben Menschen, wie ihr Körper langsam verfällt und wie sie eigentlich überhaupt keine Kontrolle drüber haben. Also wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet und so etwas. Also es sind so Wörter, wo man merkt, da ist auch eine Hilflosigkeit im Umgang mit solchen Dingen am Werk. Und das, ja, hat man den Eindruck, erfahren wir gerade auch wieder. Doch.
Interessant ist ja, wie diese Menschen der Antike und des Alten Testaments damit umgegangen sind. Die haben ja Antworten gesucht. Sie haben es gerade schon mal angedeutet. Man fragt ja trotzdem als Mensch, warum ist das so? Ist ja schwer, damit umzugehen, wenn es keine Antwort darauf gäbe. Und die Propheten zum Beispiel im Alten Testament, die sehen da eindeutig Gott als Urheber dieser Seuchen. Ja. Auch als Strafe für Unglaube, für Untreue. Wie kann das sein? Wie kann man, wir sagen ja immer, Gott ist der liebe Gott, der gute Gott. Wie kam die zu dieser Antwort?
Ja, das ist auch so eine moderne Sache, dass man das eben doch verteilt. Also Krankheit oder jetzt auch Corona, das sind medizinische Probleme und die Antworten darauf müssen auf, sozusagen durch Spezialisten auch gegeben und gefunden werden. Das ist die eine Sache. Und dann der Glaube und die Religion, das ist etwas anderes. Das kommt dann vielleicht sozusagen so als seelsorgliches Element hinzu. Also sozusagen die Krankheit selber kann man natürlich nicht kurieren durch Glaube oder durch so etwas, aber sozusagen die Begleitumstände kann man irgendwie erleichtern oder so etwas. Also es gibt eine Aufgabenteilung und die ist im Alten Testament tatsächlich nicht so verbreitet. Man geht davon aus, dass Gott beides ist, derjenige, der die Plage verhängt und der sie heilen kann. Und dahinter steckt vielleicht die Denke, also man will auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken oder man will nicht glauben müssen, dass es außer Gott irgendeine Macht gibt, die so etwas bewerkstelligen kann. Also irgendein anderer Gott, irgendein anderes Prinzip, irgendetwas Dunkles oder so etwas, das also über die Krankheit, über die Seuche Kontrolle hat und Gott sozusagen auf der anderen Seite steht als Gegenspieler. Dann akzeptiert man oder nimmt man viel eher in Kauf, dass man sagt, also Gott ist selber das Subjekt. Also von dem kommt es auch. Also es ist sozusagen ein Akt sehr großen und innigen Glaubens, dass man Gott sogar das Subjekt dieser Katastrophen sein lässt.
Und gleichzeitig gibt es ja im Alten Testament auch Texte, die genau bei Gott Zuflucht suchen und Hilfe suchen in solcher Katastrophe. Also zum Beispiel, Sie haben das vorhin schon angesprochen, Psalm 21 habe ich diese wunderbaren Worte gefunden, dass du nicht erschrecken musst vor der Pest, sagt Gott, die im Finstern schleicht, ja, oder vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Das sind ja wirklich starke Sätze, ja, also wo man eindeutig sagt, er hilft gegen die Epidemie.
Ja, also das ist ein schöner Text, überhaupt in den Psalmen, also gerade dieser 91er ist insofern interessant, weil man den Eindruck hat, da spricht sich jemand genau so aus, wie er in der Situation fühlt und erfährt. Und es ist auch okay, wenn man dann mal ganz egoistisch denkt, also es ist eigentlich ein ganz egoistisch gedachter Psalm, denn also der da spricht, diese betende Stimme, hat eben natürlich Angst vor dieser Epidemie, ne? Und dann kommen eben auch so Sätze, naja, auch wenn rechts und links von mir die Leute tot umfallen, dann bist du Gott doch immer noch mein Schutz. Also das ist sehr, sehr auf sich selber bezogen und selbst auf den Beter, die Beterin konzentriert. Und dem wird Raum gegeben. Also so darf man auch mal denken. Das ist schon okay, in der Situation auch Angst zu haben und zu sagen, dass Gott das irgendwo auf Abstand hält. Das ist da. Andererseits wird eben gesagt, also Gott ist so nahe wie die Pest auch. Also das ist so ein Kerngedanke dieser Psalmen. Also nicht nur diese Krankheit kriecht in mich hinein, sondern Gottes Schutz auch. Das ist genauso unmittelbar und intim. Und nur wenn beides zusammenkommt, dann hat man eigentlich die Chance auch irgendwo auf Heil und Heilung.
Es gibt sogar noch einen anderen spannenden Text, den ich gefunden habe, der ist beim Propheten Hosea zu lesen. Da sagt Gott, Totenreich, ich will dir eine Pest sein. Also das heißt, Gott benutzt oder will wie eine Pest sein, um den Tod zu besiegen.
Ja, das heißt eben, er verfügt darüber. Also das ist sozusagen ganz klar. Also die Pest kommt nicht von allein. Das kann sie gar nicht. So viel Macht hat sie nicht. Und das ist natürlich ein Unterschied zu heutigen Zeiten. Also wir gehen einfach davon aus, im Augenblick der Virus macht das so wie jeder Virus. Ne? Der verbreitet sich und irgendwann ist ein Durchseuchungsgrad da und all das. Und das läuft nach bestimmten Gesetzgebungen ab. Das ist für das Alte Testament so nicht vorstellbar. Ne? Sondern da ist tatsächlich Gott zwingend das Subjekt. Alles andere wäre katastrophal.
Und wie katastrophal das sein kann, das zeigt ja diese berühmte Geschichte von Hiob, der ja selber geschlagen wird von Krankheit, von, man könnte fast auch sagen, epidemischen Symptomen, böse Geschwüre hat er. Und am Ende fragt er, warum, und es am Ende gibt es keine Antwort. Ist das vielleicht auch die moderne Antwort, dass es am Ende für dieses Schicksal, für das Ergehen von so einer Katastrophe, für die ganz konkreten Opfer von Krankheit, von Leiden, von Sterben, die wir ja jetzt auch wieder sehen und von denen wir hören müssen und gleichzeitig aber auch für die ganzen anderen Folgen, die das vielleicht mit sich bringt, Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Unsicherheit und so weiter, dass es am Ende dafür keine Antwort gibt.
Ja und nein. Also einerseits wird das Leiden Hiobs so ernst genommen, dass es keiner billigen Antwort zugeführt wird. Also im Hiob-Buch gibt es natürlich ganz verschiedene Antwortversuche, die von den Freunden zum Teil gegeben werden, die eben sagen, also unterwirf dich Gott und so etwas. Also gib doch zu, dass du vielleicht nicht der perfekte, unfehlbare, unverwundbare Mensch bist, der du dachtest, du wärst das. Das wird also auf der einen Seite gesagt, ne, also ordne dich Gott unter und dann ist es auch wieder gut. Ne. Es gibt einen Freund, der sagt, Plagen und Krankheiten sind ein Erziehungsmechanismus Gottes oder ein Erziehungsmittel. Das ist dieser berühmte Elihu hinten raus, also der jüngste dieser Freunde, der also als der große neue Pädagoge da auftritt und eben sagt, Gott verwendet das gezielt, um Menschen auch wieder mal in ihre Schranken zu weisen. Also seid nicht so groß, so toll, so unverwundbar, wie ihr vielleicht meint. Also insofern ist das Hiob-Buch voll mit Antworten, die auch unserer Zeit durchaus entsprechen und solche Modelle finden wir vielleicht auch. Und dann gibt es eben ganz am Ende diese großen Gottesreden, wo dann Gott nun eben selber spricht und selber sich äußert, nachdem er alles andere gehört hat. So ist das Hiob-Buch so ein bisschen aufgebaut. Gott ist immer im Hintergrund, redet lange nicht, hört sich das quasi an und dann kommen eben diese Reden. Und die sagen eigentlich nur, das mag tröstend oder auch vielleicht enttäuschend sein, dass Gottes Gerechtigkeit etwas ist, das sehr viel globaler gedacht ist, als nur auf das Heil von Menschen konzentriert. Der Hiob fragt ja die ganze Zeit, warum geht's mir schlecht? Und Gott sozusagen weitet dann den Blick in diesen Reden auf die ganze Schöpfung und sagt, guck mal, ich muss mich kümmern um alle Geschöpfe, selbst die am Rand der Erde sind. Also ich habe das ganze große Ganze vor mir vor Augen und also menschliches Ergehen ist ein Teil davon, aber eben auch nur einer und ein Teil des großen Mosaiks. Also insofern, für uns wäre das vielleicht auch wert, drüber nachzudenken, sind wir gerade ein bisschen zu sehr auf uns selber konzentriert. Ne? Also sehen wir eigentlich, denken wir gar nicht mehr in Kategorien der Schöpfung insgesamt.
Und das Hiob-Buch ist natürlich auch eine große Herausforderung, Dinge auch auszuhalten. Ne? Das sind wir vielleicht auch nicht mehr so gewohnt. Also Dinge auszuhalten, die wir nicht steuern, nicht klären, nicht heilen, nicht für uns irgendwie beantworten können.
Ja, das werden wir jetzt auch ein bisschen sehen, wie das läuft in den nächsten Tagen und Wochen. Also ob die Menschen bereit sind, sich darauf einzulassen, auf diese Begrenzung, auf die Perspektive, es geht uns gerade nicht gut, daran müssen wir arbeiten, oder ob der Wunsch zur Normalität zurückzukehren so groß ist, dass die Menschen das dann auch einfach tun werden. Aber tatsächlich, das Alte Testament hat so ein retardierendes Element. Also man muss in der Klage und im Leid auch mal verharren können. Und die Vorstellung ist die, wenn man das tut, gibt es dort auch eine Antwort. Antwort heißt dann nicht immer, es wird alles besser, aber es gibt so eine Form von Einsicht, also ganz ähnlich wie im Hiob-Buch auch. Also Hiob sagt ja am Ende, ich habe offensichtlich falsch gedacht und geredet in vieler Hinsicht. Und das Warten und Aushalten, das ist wichtig und vielleicht können wir das auch so ein bisschen wieder lernen.
Wenn Sie nochmal als Historiker drauf gucken auf diese Entwicklung in der alttestamentlichen Zeit, Seuchen haben ja oft, wenn man sich zum Beispiel das Ende des Römischen Reiches vor Augen führt, durchaus auch ganz handfeste politische, gesellschaftliche Folgen gehabt, ganz dramatische Folgen. Haben Sie das auch in alttestamentlichen Geschichten beobachtet? Gibt es da auch solche ganz konkreten gesellschaftlichen Folgen, die solche Naturereignisse haben?
Naja, also es ist später, je später man kommt, desto besser wird die Quellenlage und desto mehr hat man natürlich auch Zugang sozusagen zu diesen sozialen oder gesellschaftlichen Veränderungen. Das ist im Alten Testament nicht ganz so ausgebaut. Also da gibt es wenige Texte, die uns was darüber sagen, ob sich jetzt eine Gesellschaft wirklich verändert hat. Aber nun gerade, also die von Ihnen auch angesprochenen Propheten stellen eben diesen Zusammenhang her und die sagen eben nun, also eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft, die einer Pest ausgesetzt ist, die funktioniert falsch. Und daraufhin entwerfen die Propheten eben neue auch Bilder, wie Gesellschaft sein sollte. Also die Idee ist eine gerechte Gesellschaft, die auf sich aufpasst untereinander, die also sagen das rechte Verhältnis von Nähe und Ferne einstellt, die ist solchen Dingen auch nicht so ausgesetzt, ist nicht ganz so verwundbar wie eine, wo eigentlich nur jeder nach sich selber fragt. Also sozusagen Seuchen haben dann eine Chance, wenn Leute sehr egoistisch sind, um das mal so einen ganz knappen Nenner zu bringen. Das ist die prophetische Sichtweise und das deutet eben darauf hin, dass die damals wahrscheinlich gewisserweise ähnlich wie wir vielleicht so gedacht haben, nun ja, also jeder ist sich selbst der Nächste und Hauptsache es funktioniert für mich besonders gut und wenn dann halt solche Dinge kommen wie jetzt, nun ja, dann muss man gucken, wie man drüber wegkommt, aber es gibt kein wirkliches Umdenken, ne? Und das greifen die Propheten an und das gibt uns vielleicht ein bisschen ein Bild der damaligen Verhältnisse, wiederum vielleicht gar nicht so unterschiedlich zu dem, was wir heute erleben.
Könnte es sein, dass auch die jetzige Erfahrung, die wir jetzt machen mit der Epidemie, der Corona-Epidemie, könnte es sein, dass es auch so ein Umdenken bewirken könnte, dass es so eine Art Zäsur geben könnte, auch gesellschaftlich langfristig aus Ihrer Sicht, wenn man so ein bisschen, man kann nicht aus Geschichte lernen, aber oder man kann nicht so Analogieschlüsse ziehen, aber trotzdem, wenn man es mal versucht, mal so zu extrapolieren, meinen Sie, da geht noch was?
Naja, das wird nun gerade spannende sein. Also kommen wir wieder zurück zur sogenannten Normalität. Also war das dann alles ein böser Traum, so irgendwie in der Form, dass man den Eindruck hat, nee, also die Leute vergessen das hoffentlich bald wieder oder sind der Meinung, dass das einfach mal so ein Roadbump, Speedbump war. Ne? Oder gibt es Lehren daraus, die könnten natürlich positiv und negativ sein. Also es könnte natürlich sein, dass wir langfristig jetzt mit Entwicklungen umgehen müssen. Leute distanzieren sich, Leute kapieren und realisieren auf einmal, meine Güte, andere Menschen könnten mich anstecken mit irgendetwas. Ne? Auf Abstand sein ist vielleicht besser, als aufeinander zugehen. Also möglicherweise implementieren wir gerade auch Mechanismen, anders funktionieren, als wir uns das vielleicht wünschen würden. Ne? Im AT, nun gut, also da hat man den Eindruck, dass die Vorstellung eben immer die ist, also eine Gemeinschaft gehört zusammen und muss zusammengehören. Also Nähe ist eigentlich unumgänglich. Ne? Und auch die Überwindung von Seuche und Plage, also das Lob Gottes, das Gemeinschaftliche, das übernimmt dann auch am Ende dieser Psalmen immer die Hauptrolle, die Hauptstimme. Ne? Also das gemeinsame Überwinden ist so ein bisschen auch die Zielperspektive. Und wir werden sehen, vielleicht gibt es das bei uns auch. Vielleicht aber auch nicht. Also ich könnte es nicht sagen. Ich wäre nicht prophetisch genug, um nun sagen zu können, ob es in die eine oder in die andere Richtung geht.
Ist denn das, wenn wir jetzt nochmal auf das Neue Testament gucken, gibt es da eine andere Richtung auf Krankheit und vielleicht auch Epidemie zu gucken?
Ja, das Neue Testament knüpft dort ans Alte Testament an, wo man davon ausgeht, also einen kranken Menschen muss man eigentlich unter Quarantäne stellen. Also das gibt es im Levitikusbuch ja auch. Also jemand, der in der Weise krank ist, der muss isoliert werden. Das ist also ganz ähnlich wie bei uns heute auch. Und im Neuen Testament, die Welt des Neuen Testaments sieht das auch so. Also ein unreiner Mensch muss eben sagen, unrein, unrein, damit sich andere da auf Abstand halten. Und das ist der Ausgangspunkt. Und jetzt kommt eben im Neuen Testament so eine Gegenbewegung mit dazu, dass eben von diesem Jesus von Nazareth gleich von Anfang an gesagt wird, dass er dem begegnet. Und also Markus Evangelium ist da besonders interessant, also Markus 1, nach der Taufe Jesu ist das Erste, was wir von ihm erfahren, dass er eben auch Wunder vollbringt und unter anderem eben einen Aussätzigen heilt. Das ist also eine der Geschichten. Und zwar auch so, dass er ihn anfasst. Also er durchbricht da eben auch eine Grenze oder überschreitet eine Grenze. Also es ist keine Fernheilung, die gibt es ja auch manches Mal, sondern da wird ganz dezidiert gesagt, dieser Jesus fasst den an. Und das zeigt eben auch, dass diese jesuanische Botschaft eigentlich so verstanden werden will, dass auch das Heil ist ansteckend. Auch das Heil kann sich ausdehnen und die Heilung. Also auch das hat etwas Expansives, etwas Aktives und nicht nur die Krankheit. Also das Neue Testament vermittelt auch so ein bisschen die Botschaft, lasst euch nicht kleiner machen von dieser Krankheit. Also behaltet diese Größe, diese Würde, auch die Hoffnung darauf, dass sich Dinge zum Besseren wenden können, dass eben diese Gottesreichsidee auch in eine Welt hineingehört, die gerade sehr viel Angst um sich hat.
Wir werden sehen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Schüle, für dieses interessante Gespräch. Danke Ihnen für Ihre Antworten. Danke Ihnen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schauen Sie auch gerne auf unsere Homepage der Evangelischen Akademie. Wir haben da einiges auch zum Thema Umgang mit Corona vorbereitet. Und am Montag nächster Woche wird es schon die nächste Folge unseres Podcasts geben, dann zu den ethischen Fragen, den großen ethischen Fragen, die in Gesellschaft, in der Medizin auch ganz besonders sich jetzt in dieser Zeit stellen, mit Professor Ulrich Körtner aus Wien. Bis dahin, alles Gute Ihnen.